Grüß euch herzlich an diesem Sonntagmorgen. Ihr habt den Wecker richtig gestellt und ihr seid rechtzeitig da. Das ist an diesem Sonntag, wo die Sommerzeit umgestellt wird, immer besonders schwer. Ich muss dann immer mehrmals, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir haben in der Wohnung verschiedene Uhren. Eine, die sich automatisch umstellen und manche, die sich nicht automatisch umstellen. Da ist immer die Frage, wem glaubst du, gell? Thema heute Morgen, gemeinsam kämpfen und siegen. Ich lese Gottes Wort aus 2. Mose 17. Vers 8 bis 16. Es liegen auch draußen Zettel, die könnt ihr nachher noch mitnehmen, wo alle wichtigen Bibelstellen nochmal drauf sind, dass ihr sie zu Hause nachlesen könnt. 2. Mose 17, Abvers 8. Da kam Amalek und stritt wider Israel in Raphidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer, zeug aus und streite wider Amalek. Morgen will ich auf des Hügels Spitze stehen und den Stab Gottes in meiner Hand haben. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, dass er wider Amalek stritte. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Spitze des Hügels. Und dieweil Mose seine Hände emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hände niederließ, siegte Amalek. Aber die Hände Moses waren schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur unterhielten ihm seine Hände, auf jeglicher Seite einer. Also blieben seine Hände steif, bis die Sonne unterging. Und Josua dämpfte den Amalek und sein Volk durch das Schwertschärfe. Der Herr sprach zu Mose: Schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch und befiehl es in die Ohren Josuas, denn ich will den Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man sein nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und hieß ihn der Herr Nissi. Und er sprach: Es ist ein Mahlzeichen bei dem Stuhl des Herrn, dass der Herr streiten wird wie der Amalek von Kind zu Kindeskind. Bis hierher. Bevor wir uns mit unserem Text beschäftigen, lasst uns bewusst werden, in welcher Situation die Israeliten waren. Sie waren gerade erst aus Ägypten ausgezogen. Gott hatte sie durch seine starke Hand befreit. Mit 10 Plagen hatte er die Ägypter, den Pharao, weich gemacht. Und was keiner für möglich hielt, war plötzlich wahr geworden. Die Israeliten wollten, dass sie gehen. Und so zogen sie los in Richtung Wüste, wie Gott es vorher gesagt hatte. Daran konnte auch Pharao nichts ändern, der ihnen nachsetzte mit seinem Heer. Und Gott sorgte, dass alle Israeliten im Roten Meer untergingen. Alle Ägypter. Wir lesen davon nur 3 Kapitel vorher. Also es war im Prinzip unmittelbar vor unserer Geschichte. Dann lesen wir in 2. Mose 16, wie Gott sie versorgt hat mit Wachteln, Manna, Honigbrot. Anfang Kapitel 17, also im gleichen Kapitel, wird uns berichtet, wie Gott sie mit Wasser aus dem Felsen versorgt hat. Das heißt, die Israeliten, sie hatten eine Zeit hinter sich, in der Gott sie so gesegnet hat. Sie haben trotzdem immer wieder zwischendurch gemurrt, wie das die Menschen machen, wie wir das machen. aber sie hatten Wunder über Wunder erlebt. Was für ein Beweis der Größe Gottes. Stell dich das vor. Jede Menge ausweglose Situationen. Und Gott hat immer eingegriffen und ihnen geholfen. Und jetzt werden sie angegriffen von Amalek. Ich kenne das aus meinem Leben. Du erlebst den Segen Gottes und dann kommen Kämpfe, mit denen du nicht gerechnet hast. Bei mir war das immer so. Kämpfe gehören zu unserem Christsein wie die Luft zum Atmen. Denn wir leben in einer Welt, in der Satan der Herr dieser Welt ist, sagt die Bibel. Er herrscht mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb sagt Paulus zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. 1. Timotheus 6, 12. Jesus nachzufolgen ist immer mit Kampf verbunden. Und je konsequenter du nachfolgen willst, je größer ist dieser Kampf. Gleichzeitig, fragt man sich, warum machen wir das überhaupt? Gleichzeitig erlebst du den Segen Gottes, wie du ihn nie erahnt hast, wie du ihn nie vorher erlebt hast. Deshalb lohnt sich dieser Kampf. Und es gibt nichts Besseres, als sich konsequent für Jesus einzusetzen. Und die ganze Bibel ist voll davon. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und so weiter. Denn wenn wir je konsequenter wie Jesus nachfolgen, je mehr erleben wir seinen Segen. Es gibt auch Anfechtung, aber es gibt auch sehr viel Segen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns klar machen, dass der Satan ein hohes Interesse hat, uns an der konsequenten Nachfolge Jesu zu hindern. Vor allem, wenn man so wie die Israeliten das Handeln Gottes so handgreiflich erlebt hat, dann fühlen wir uns gut und dann rechnen wir vielleicht gar nicht damit, dass der Satan uns angreift. Aber der Satan weiß ganz genau, wie er uns kampfunfähig macht. Er arbeitet mit List und Tücke, mit der Lüge. Johannes 8, 44. Er ist der Vater der Lüge. Er lügt ohne Hemmungen. Er kennt keine Scham. Satan hasst uns abgrundtief. Und er schadet, wo er nur kann. Er zerstreut Lügen in unser Denken, wo er nur kann. Ist mir so bewusst geworden bei der Vorbereitung, Satan lügt sogar, wenn er die Wahrheit sagt oder Gutes tut. Es kann sein, dass der Satan dir etwas Gutes gibt, um dich von Gott wegzubringen. Er gibt dir viel Arbeit. Ein tolles Hobby, tausend Dinge kann er dir geben und du hast keine Zeit mehr für Gott. Satan kennt uns. Er weiß, wie er unser Vertrauen zu Gott zerstören kann. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns das klar machen und dass wir auf die Angriffe Satans vorbereitet sind. Mein erster Punkt, gewaltige Angriffe. Vers 8, da kam Amalek und stritt wieder Israel in Raphidim. Wer war Amalek? Die Amalekiter waren Nachkommen Esaus. Also sie waren sogar entfernte Verwandte. Der Angriff kam aus den eigenen Reihen, aus der Verwandtschaft, aus einer Richtung, wo ihn keiner erwartete. Und der Angriff war so heftig, dass jede Gegenwehr sinnlos erschien. Die Amalekiter hatten eine fürchterliche Armee. Starke Streiter, große Anzahl von Wagen. Man kann das in Quellen nachlesen, außerhalb der Bibel. Josephus Flavius berichtet davon. Sie hatten grauenhafte Waffen. Sie waren gewohnt zu töten. Mich hat es erinnert an die IS. Und die Leute hatten panische Angst vor Amalek. Sie hatten das Kriegshandwerk optimiert. Sie schreckten vor keinem Gegner zurück. Sie waren so brutal, dass alle Angst hatten vor ihnen. Und jetzt müssen wir uns in die Situation der Israeliten hineinversetzen. Menschlich gesehen hatten sie keine Chance. Sie waren ehemalige Sklaven. Sie hatten nie gekämpft. Sie hatten keine Ahnung von der Kriegsführung. Jeder logisch denkende Mensch würde sagen, wir sind vollkommen unterlegen. Also nur Idioten gehen in so einen Krieg. Sie hatten gegen diesen Feind keine Chance. Deshalb habe ich überschrieben den ersten Punkt mit gewaltigen Angriffen. Solchen Angriffen sind auch wir Christen ausgesetzt. Wir werden vom Satan bekämpft. Ich muss euch sagen, immer wenn ich eine Predigt vorbereite, habe ich Anfechtung, wie ich sie sonst nicht habe. Immer. Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, nicht mit Fleisch und Blut. Also wenn dich ein Mensch angreift, das ist nicht dein eigentlicher Gegner. Vergesst es. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Satan benutzt Menschen, aber die Menschen sind nie deine Gegner. Sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das heißt, die Gegner, mit denen wir kämpfen, haben keinen Körper. Sie sind nicht Menschen mit Körpern. Das Reich Satans besteht aus Fürsten, gewaltigen Wesen, die in der Finsternis herrschen, unsichtbar, unerkannt die Unwesen treiben. Es sind böse Geister unter dem Himmel, die nur ein Ziel haben. Sie wollen dein Vertrauen auf Gott zerstören. Sie wollen dich von Gott wegbringen. Sie wollen uns ablenken von Gottes Wort. Sie wollen dafür sorgen, dass wir keine Zeit für Gott haben. Das Reich Satans besteht aus den Herren der Welt, denn er will die Welt beherrschen. Und es reicht ihm nicht aus, nur einen Teil unter Kontrolle zu haben. Er will dich unter Kontrolle haben. Er will, dass Menschen zur Hölle fahren. Er will, dass wir unser Leben für die falschen Prioritäten hergeben. Er will, dass wir uns nicht damit beschäftigen, Menschen von Jesus zu erzählen. Und der Satan ist in seinem Werk sehr erfolgreich. Schauen wir uns selber an. Wir haben so viele wichtige Dinge, die uns beschäftigen. Auch redet uns der Satan ein, du musst dich um dich selber kümmern. Weil Satan ist der Ursprung des Stolzes. Er hat sich gegen Gott erhoben. Das ist die Ursünde, der Stolz. Von Anfang an hat er sich gegen Gott gestellt. Und mein Stolz und dein Stolz ist die Ursünde Satans. Gewaltige Angriffe. Wenn wir sie nicht sehen, sind wir blind. Mein zweiter Punkt, gemeinsam kämpfen mit göttlichen Mitteln. Wie kämpft man gegen einen Gegner, der vollkommen überlegen ist? Wie begegnen wir den Satan mit seinen bösen Geistern und seinen Lügen und Verleumdungen? Auf welche Schachzüge und Strategien setzen wir? Auf welche klugen Menschen setzen wir? Auf keinen Fall vertrauen wir irgendwelchen Menschen. Auf keinen Fall vertrauen wir unserer eigenen Kraft. Gegen solche Gegner bringt deine Kraft nichts. Satan kann nicht mit menschlichen, sondern nur mit göttlichen Mitteln bekämpft werden. Die Israeliten, sie siegten nicht, weil sie so clever waren. Sie siegten nur deshalb, weil Gott auf ihrer Seite war. Das ist eigentlich die ganze Wahrheit dieses Textes. Deshalb hören wir, was Mose getan hat, Vers 9. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer, zeug aus oder zieh aus und streite wieder Amalek. Morgen will ich auf des Hügels Spitze stehen und den Stab Gottes in meiner Hand haben. Die Gegner greifen an und Mose geht auf den Berg. Super, oder? Und lässt andere kämpfen. Und man fragt sich, in so einer Situation, da brauchen wir doch eine Kampfausbildung. So ein Schnellprogramm. Oder muss man schnell irgendwelche Waffen produzieren. Strategien besprechen. Man könnte meinen, Mose ist verantwortungslos. Jetzt brauchen wir doch eine Strategie, wie wir vorgehen, oder? Einen Plan. Aber das war nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war, auf den nahegelegenen Hügel zu gehen mit dem Stab Gottes in der Hand. Aus 2. Mose 4, Vers 17 wissen wir, dass der Hirtenstab Moses zum Stab Gottes, zum Symbol der Macht Gottes wurde. Ich lese 2. Mose 4, 17: Und diesen Stab nimm in deine Hand, damit du Zeichen tun sollst. Mit diesem Stab tat Mose im Auftrag Gottes Wunder. 2. Mose 9, 23: Er reckte den Stab in den Himmel und Gott schickte Donner, Hagel und Feuer. 2. Mose 10, 13: Er reckte den Stab über Ägypten und es kamen Heuschrecken und fraßen alles auf, was zu finden war. 2. Mose 10, 22, er reckte den Stab in den Himmel und es gab 3 Tage totale Finsternis. Mit diesem Stab teilte Mose das Rote Meer, 2. Mose 14, 16, und die Armee Pharaos ertrank. Kommen wir zurück zur Geschichte. Mit dem Stab Gottes als Zeichen der Macht und Größe Gottes ging Mose auf den Hügel. Er wusste, es gibt nur einen, der siegen kann, und das ist unser Gott. Und dieser Stab zeigte allen, wir haben einen großen Gott. Und Aaron und Hur begleiteten ihn. Aaron sein Bruder, Hur wahrscheinlich sein Schwager, Mann von seiner Schwester Miriam. Vers 10 bis 11, und Mose tat, und Josua tat, wie Mose ihm sagte, dass er wieder Amalek stritte. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Spitze des Hügels. Und dieweil Mose seine Hände emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hände niederließ, siegte Amalek. Mose hielt den Stab in der Hand hoch. Jeder konnte sehen, Gott kämpft für uns. Gott besiegte Amalek mit seiner Allmacht und nicht die Kämpfer Israels. Was für ein schönes Bild. Kaum hatte er die Hände unten, da haben die ja genauso gekämpft wie vorher, gell? Und sie wurden zurückgedrängt von den Amalekitern. Und dann war die Hand oben und dann besiegten sie die Amalekiter. Gott bekämpft den Feind. Gottes Macht ist der entscheidende Faktor. Wisst ihr, du kannst Tag und Nacht arbeiten, das ist komplette Blindleistung, wenn Gott dich nicht segnet. Der Sieg war allein Gott zu verdanken. Gott gab den Sieg seinen Leuten. Und was taten die Israeliten? Sie waren einfach Gott gehorsam. Was denn sonst? In so einer Situation, was willst du denn da noch machen? Sie taten das, was Gott wollte. Sie kämpften genau in der Reihenfolge, genauso wie Gott es wollte. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Gott kämpft und nicht wir. Wenn wir kämpfen, werden wir verlieren. Wenn Gott kämpft, dann wird er siegen. Und dann finden wir noch einen ganz wichtigen Punkt in dieser Geschichte, Vers 12. Aber die Hände Moses waren schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn, dass er sich darauf setzte. Aaron, Aaron und Hur unterhielten ihm seine Hände oder unterstützten seine Hände und auf jeglicher Seite einer. Also blieben seine Hände steif, bis die Sonne unterging. Die Hände Moses wurden schwer. Er schaffte es nicht mehr, die Hände hochzuhalten. Hätte er alleine weitergemacht, hätte Israel verloren. Aber es gab Aaron und Hur. Sie hielten fest zusammen. Es wird nicht berichtet, ob sie viel geredet haben. Sie haben einfach geholfen. Was für ein schönes Bild. Im Reich Gottes siegen wir nur gemeinsam. Gottes Reich wird nur in der Gemeinde Jesu gebaut. Nicht, wenn du zu Hause eine Internetpredigt hörst. Amen. Gott wollte das so. Gemeinde Jesu ist Erfindung Gottes, nicht meine Erfindung oder deine. Und was für Mose gilt, gilt auch für die Gemeinde. Einzelkämpfer scheitern. Siegen können wir nur gemeinsam. Deshalb muss sich jeder fragen, bin ich bereit mitzukämpfen? Und Lippenbekenntnisse reichen nicht. Wir sind alle unendlich beschäftigt, ich auch. Aber bin ich bereit, Gott den ersten Platz zu geben, meine Zeit, meine Kraft für Gott einzubringen? Glaube ich wirklich, dass Gott siegen wird und dass meine Kraft nichts bringt? Ich habe schon so oft erlebt, dass in dem Maß, wie ich mich für Gott investiert habe, meine Firma gesegnet war. Und ich frage mich, woher die Aufträge kommen. Ich habe auch Zeiten, da hatte ich kein Geld. Da wusste ich nicht mal, wie ich tanken soll, weil ich kein Geld mehr für den Sprit hatte. Aber Gott achtet sehr darauf, was uns wichtig ist. Ich habe einen guten Vergleich gefunden. Für manche Christen ist es in der Gemeinde Jesu wie im Restaurant. Ich gehe hin und lasse mich bedienen. Und je nachdem, was ich gerne will, heute will ich Chinesisch, dann gehe ich zu den Chinesen. Und dann will ich einen Hamburger, dann gehe ich zu McDonald's. Und am Mittwoch gehe ich zum Italiener und esse Pizza. Und ich lasse mich bedienen. Kein Wunder, dass du geistlich nicht wachsen kannst. Kein Wunder, dass du keine Frucht bringst. Kein Wunder, dass du so viele Probleme hast. Kann ich nur beten, dass du noch mehr Probleme kriegst, dass du endlich verstehst, worum es geht. Gott erwartet, ich werde euch noch ein paar Bibelstellen vorlesen. Ich sage euch, das, was Gott erwartet ist, hat nichts mit dem zu tun, was ich jetzt versuche, euch rüberzubringen. Er erwartet absolute Verbindlichkeit. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Stein und einem Gebäude? Ein Haufen Steine ist wertlos. Du kannst mit einem Stein nichts anfangen für sich. Aber wenn du einen Stein in ein Gebäude einbaust, dann wird dieser Stein wertvoll. Und interessant, wie werden Steine im Gebäude befestigt? Sie werden einzementiert, dass keiner mehr herausfällt. Das gefällt uns Christen nicht, einzementiert zu werden. Wir versuchen frei zu sein, aber einzelne Steine überleben nicht. Da kommt der Teufel und benutzt die Steine für seine Zwecke. Du kannst als Christ nicht tun, was du willst. Wir werden geistlich nicht wachsen, wir werden keine Siege erringen, wir werden keine Korrektur erfahren, wir werden von jedem Wind aus der Bahn geworfen. Steine, die in einer Wand eingebaut sind, sind sicher. Sie bringen Sicherheit, Geborgenheit und Wachstum. Die Bibel vergleicht ja die Gemeinde Jesu mit einem Leib aus vielen Gliedern. 1. Korinther 12, Vers 12 bis 14. Denn gleich wie ein Leib ist und doch viele Glieder, alle Glieder aber eines Leibes, wiewohl ihrer viel sind, sind sie doch ein Leib, also auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft, es seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und sind alle zu einem Geist gedrängt, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Jeder Körperteil gehört zu einem Leib, so wie jeder Christ zu einer Gemeinde gehört. Und ein Körperteil wechselt nicht den Körper. Es würde Schaden nehmen. Auch können Körperteile nur verbindlich zu einem Körper gehören. Das Gleiche gilt für die Zugehörigkeit der Gemeinde. Es macht überhaupt keinen Sinn, nur sporadisch in eine Gemeinde zu kommen. Das schadet dir und deiner Gemeinde. Es schadet auch deiner Gemeinde. Christen ohne Verbindlichkeit und Treue sind Gift für die Gemeinschaft. Das tut jedes Mal weh. Damit meine ich nicht, dass jemand, der sich nicht wohlfühlt oder denkt, er kann woanders mehr wachsen, immer hier bleiben muss. Dann such dir besser eine Gemeinde, die zu dir passt. Aber Gott will Verbindlichkeit. Denn er möchte, dass du wächst. Er möchte, dass du Frucht bringst. Und das entsteht nur in der Gemeinschaft. Du kannst vielleicht eine Gemeinde nach der Musik auswählen, aber da gehst du besser zu einem Musiker, zum ausgebildeten Musiker. Der macht die beste Musik, aber du wirst geistlich nichts wachsen. Das Gleiche gilt für die besten Prediger. Die gibt es im Internet. Aber sie werden dir nicht helfen, geistlich zu wachsen. Weil für geistliches Wachstum brauchst du Gemeinschaft und das Wirken des Geistes Gottes in der Gemeinde Jesu. Das ist die größte Not unserer Gemeinden heute. Gott wirkt in der Gemeinde, jeder hat seine Gaben und Fähigkeiten, wie in einem Leib. Und im Internet gibt es diesen Leib nicht. Deshalb, ich merke das für mich selber, die Verbindlichkeit macht einen gewaltigen Unterschied für dein geistliches Wachstum. Wir leben in einer Zeit, in der die Unverbindlichkeit so überhand genommen hat. Ich frage mich immer, was bringt es für mich, und habe gar nicht kapiert, dass ich in der Unverbindlichkeit überhaupt nichts davon habe. Da bleibe ich besser zu Hause. Wisst ihr, es ist unglaublich, wenn du mal anfängst, die Bibelstellen zu lesen, wie hart das Urteil über uns sein wird, wenn wir lau sind. Offenbarung 3, 14 bis 16. Und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, das saget Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist, und weder kalt noch warm werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Wisst ihr, Jesus hat unser Leben errettet von der Hölle. Er hat sein Leben für uns gelassen. Was glaubt ihr wohl, was er empfindet, wenn er als letzte Priorität kommt? Er sagt, das finde ich zum Kotzen. Ich werde es ausspeien. Er kommt mit unserer Halbherzigkeit nicht zurecht, wisst ihr? Das geht gar nicht. Er hat alles gegeben. Stellen wir uns vor, du kommst in eine neue Firma. Am ersten Tag gehst du zu deinem Chef und du sagst zu deinem Chef, ich bin jetzt da, aber ich weiß gar nicht, ob ich die Arbeit eigentlich tun will. Ich probiere es mal aus. Als ich sage, ich würde ihn sofort heimschicken. Oder wenn wir an die Ehe denken. Du sagst zu deiner Frau, ich bin zwar verheiratet, aber ich muss erst mal probieren, ob das überhaupt klappt. Das geht nicht. Wäre nicht unsere Erwartung, dass man sich vorher Gedanken gemacht hat, die Kosten überschlagen hat, bevor man sich entscheidet? Und wir Christen wissen ganz genau, Verbindlichkeit am Arbeitsplatz ist selbstverständlich. Sonst verlierst du einen Job. Kriegst auch kein Geld. Aber in der Gemeinde Jesu hat der Kammer der Gottesdienst schon mal ausfallen lassen, wenn Verwandte sich anmelden zum Mittagessen, oder? Nein, das kann man nicht.
Es schmerzt Jesus. Unendlich. Natürlich gibt es Besuche in einer Gemeinde, die sporadisch kommen und die nicht zu uns gehören. Und das ist auch kein Problem. Jeder kann kommen. Wir sind eine offene Gemeinde. Aber wenn diese deine Gemeinde ist, dann musst du dich fragen, stehe ich hinter meiner Gemeinde? Und das zeigt sich am zeitlichen Einsatz. Wirklich. Also bei mir ist es so. Wisst ihr, wenn bei mir die Hütte brennt, egal ob zu Hause oder in der Firma, da gibt es nur eine Priorität. Dann brennt die Hütte, dann mache ich das. Jesus ist so radikal, wenn es um Gemeinde Jesu geht. Ich lese euch Matthäus 10, Vers 37 bis 39. Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Völlig verrückt, oder? Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget mir nach, der ist mein nicht wert. Und jetzt kommt's: Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das ist unser Trugschluss. Wir denken, es wird mir was weggenommen. Und du findest das Leben nicht. Und dann brauche ich alle möglichen Krücken und es befriedigt mich nicht. Wie oft hören wir, ich habe so viel Arbeit. Also das haben wir alle, oder? Zeigt dein Verhalten, dass du Jesus mehr liebst als Vater, Mutter, Kinder, alles dein ganzes Leben. Ehrlich. Ich muss euch sagen, da muss ich Buße tun. Wir werden uns alle einmal schämen, wenn wir vor Gott stehen und so richtig verstehen, wie er uns aus der Hölle errettet hat. Wir verstehen das ja gar nicht so richtig, was das heißt. So richtig verstehen, was er für uns getan hat. Und wie wir den ganzen Tag für irgendwelchen Müll investiert haben. Wirklich. Und wir brauchen Gemeinschaft. Bibel lesen, beten. Nicht nur sonntags. Apostelgeschichte 2,42. Die blieben beständig in der Apostellehre im Brotbrechen und Gebet. Beständig. Jeden Tag waren die zusammen. Das verlangen wir gar nicht. Wir verlangen eigentlich gar nichts. Ist nur zwischen dir und Gott. Wenn ihr wegen mir kommt, kompletter Müll, kompletter Müll. Da kommt er mit so einem Hals. Das wäre kompletter Unsinn. Wir kommen, weil wir Jesus lieb haben. Wenn du kommst wegen irgendjemand, hast du die komplett falsche mit, du willst, dann bleib bitte zu Hause. Wenn du die Liebe Jesus zu dir verstanden hast, dann komm. Wisst ihr, wir haben ja keine einfache Zeit hinter uns in der Gemeinde. Und wir fragen ehrlich, was Gott von uns will. Wirklich. Und viele von euch auch, das weiß ich. Uns ist die Bibel wichtig, wir beten. Aber wisst ihr, was der nächste Schritt ist? Verbindlichkeit. Ich wünsche mir, dass Gott sein Feuer bei uns anzündet. Dass aller halbherzige Einsatz verschwindet. Dass die Freude an der Gemeinschaft und an Jesus so groß wird, dass wir nicht über solche Dummheiten nachdenken, dass irgendeiner will, dass ich komme. Mose auf dem Gipfel des Berges Er schafft es nicht. Wie selbstverständlich ist sein Bruder Aaron und sein Schwager Hur da und stützen ihn. Das geht nur in der Gemeinschaft, oder? Das geht nur, wenn wir zusammen sind. Das geht nicht, wenn du zu Hause die Bibel liest und ich zu Hause die Bibel lese. Da entsteht Gemeinschaft. Und wisst ihr, da müssen wir unseren Stolz begraben. Ehrlich und demütig sein. Und wie in dieser Geschichte, alles von Gott erwarten. Gekämpft haben die Israeliten. Aber wenn die Hände unter waren, war aller Kampf umsonst. Ohne Gott würden wir nichts bewegen.
Mein letzter Punkt, dritter Punkt. Gottes Sieg ist gewaltig und ewig.
Wir stehen in einem Kampf und wir haben gegen diesen Feind keine Chance. Der Feind ist Amalek, ein Bild für Satan. Und Satan wird dir so viel Arbeit schicken und so viele wichtige Prioritäten, dass du keine Zeit für Gott hast. Satan will dich auf den Boden drücken. Er will, dass du nicht erkennst, was für einen unglaublichen Segen für dich bereitet hat.
Kolosser 2, Vers 6 bis 9. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm und seid gewurzelt und erbaut in ihm und seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid, und seid in demselbigen reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung von der Menschenlehre nach der Weltsatzungen und nicht nach Christo. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.
Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Jesus. Mehr Erfüllung gibt es nirgends. Wirklich. Mehr Segen gibt es nirgends als in der Beziehung zu Jesus. Die ganze Fülle der Gottheit. Also ich finde keine anderen Worte dafür. Ich muss euch sagen, ich will dieses Leben haben. Ich möchte Sieg über Sünde. Falsche Priorität in meinem Leben. Ich will Frucht. Willst du das auch? Und Jesus sagt, ich will dir schenken seine Fülle, so wie er den Sieg über Amalek geschenkt hat.
Vers 13, lesen wir nochmal die Verse. Und Josa dämpfte den Amalek und sein Volk durch das Schwert Schärfe. Josua und seine Leute besiegten Amalek. Aber die Verse vorher sagen, der Sieg war nur möglich, weil Gott den Sieg geschenkt hat. Sieg ist nur möglich, weil Gottes Hand stärker ist als die Mächte der Finsternis. Wir siegen nur im Vertrauen auf Gott und niemals im Vertrauen auf unsere Möglichkeiten. Niemals im Vertrauen auf unsere Methoden. Nur im Vertrauen auf Gott. Vers 14, und der Herr sprach zu Mose, schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch und befehle es in die Ohren Josuas, denn ich will den Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man sei nicht mehr gedenke. Das erste Mal in der Bibel, dass Gott jemand beauftragt, etwas niederzuschreiben. Das ist der Ursprung der Bibel gewesen. 2. Mose 14. Es ist vorher schon von Büchern die Reden, aber dass Gott befiehlt, aufzuschreiben, zum ersten Mal hier. Das heißt, dieser Vers ist der Grund oder der Ursprung der Bibel. Es dient zum Gedächtnis an die großen Taten Gottes. Es dient zum Gedächtnis an den Sieg Gottes über Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Manchmal werden wir von den Angriffen Satans schier erdrückt. Und wenn du dann allein bist, dann wirst du es nicht schaffen. Dann brauchst du die anderen.
Aber Jesus wird siegen und Jesus wird den Satan endgültig für alle Zukunft besiegen. Und dann steht hier Vers 15, und Mose baute einen Altar und hieß ihn der Herr Nissi. Nissi wird übersetzt mit Banner, Siegeszeichen. Wie eine ganz große Tafel, auf der steht, dass unsere Hilfe von Gott kommt. Zu ihm fliehen wir, wenn der Satan angreift. Zu ihm rufen wir in Not. Er wird in den Katastrophen deines Lebens den Sieg davontragen. Auf ihn schauen wir, weil alle Mächte der Finsternis besiegt sind. Vers 16, und er sprach, es ist ein Mahlzeichen bei dem Stuhl des Herrn, dass der Herr streiten wird wie der Amalek von Kind zu Kindeskind. Amalek hat Israel angegriffen. Der Satan greift uns an. Und dieser Angriff ist nicht ein Angriff auf uns, sondern es ist immer ein Angriff auf Gott. Auf den Thron Gottes. Immer. Und wer sitzt auf dem Thron Gottes? Offenbarung 3, 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen, wie ich überwunden habe und bin gesessen mit meinem Vater auf seinem Stuhl. Wir sitzen mit Jesus auf dem Stuhl, auf seinem Thron. Und wenn der Satan angreift, greift er immer Gott an, weil wir Kinder Gottes sind. Deshalb haben wir keine Angst. Jesus ist Sieger. Jesus wird siegen. Egal, wie uns irgendjemand bedrängt. Deshalb kämpfe den Kampf des Glaubens. Gemeinsam mit deinen Geschwistern. Gemeinsam mit deinen Aarons und Hurs, so wie Mose. Wir sind auf dieser Welt, um nicht für uns zu leben. Wir sind auf dieser Welt, um für Gott zu leben. Und dieses Leben ist mehr, als wir jemals erträumt haben, wenn wir Jesus den ersten Platz geben, wenn wir ihm alles unterordnen. Kolosser 2,9, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, vergib mir, vergib uns, wo wir das nicht verstehen, dass du den ersten Platz haben willst, wo wir irgendwelche dummen Entschuldigungen haben, wo wir den Eindruck haben, wir würden etwas verpassen, weil wir in die Gemeinde gehen. Herr, wie dumm sind wir. Du sagst uns in diesem Wort so klar, Herr, dass wir alles für dich geben sollen. Und dass wir die Gemeinschaft brauchen und dass wir das gemeinsame Gebet und Bibellesen brauchen. Gib, dass wir es tun. Aus Liebe zu dir und aus Liebe zu uns selber. Amen.